Es gab Züge, da konnte man so an zwei Griffen das Fenster herunterziehen und sich herauslehnen und schauen am Bahnhof, wer alles einstieg, ob man jemanden kannte oder ob man den Ort kannte oder ob man schon da war, wo man hin wollte. In diesen Tagen reiste ein Mann und er machte an jedem Bahnsteig, an dem der Zug hielt, das Fenster runter, schaute raus, las murmelnd den Namen der Station und ließ sich dann wieder, nachdem er das Fenster geschlossen hatte, mit einem tiefen, tiefen Seufzer in seinen Sitz sinken und stöhnte leise vor sich hin. Die Fahrgäste im Abteil beobachteten das eine Weile und dann fasste sich eine ältere Dame ein Herz und fragte ihn, Entschuldigung, ist Ihnen nicht gut? Haben Sie Sorgen oder Probleme oder was ist mit Ihnen? Ach, sagte er, nichts Besonderes. Wissen Sie, immer wenn ich das Fenster aufmache, entdecke ich, ich bin im falschen Zug und es ist nicht der Ort, wo ich hin will. Ja, sagte dann die ältere Dame, und warum steigen Sie nicht aus? Ach, wissen Sie, sagte er, es ist so schön gemütlich und warm hier. Erste Geschichte. Zweite Geschichte. Giacomo, so hieß ein Junge, der mit seinen Eltern in einem fernen Land lebte. Giacomo war kein Junge wie jeder andere. Er war ein besonderes Kind. Denn jeder kann deutlich erkennen, was Giacomo denkt. Er ist so ganz offen und total ehrlich. Alle können ihm trauen und sich auf ihn verlassen, wenn er etwas sagt. Deshalb fühlen die Menschen sich in seiner Nähe wohl und nennen ihn Giacomo, den Kristall. Eines Tages kommt in dem Land, in dem Giacomo lebt, ein schlimmer König auf den Thron. Alle, die nicht seiner Meinung sind, lässt er ins Gefängnis werfen und viele trauen sich nicht mehr, etwas gegen ihn zu sagen, weil sie große Angst vor ihm haben. Giacomo kann seine Gedanken nicht verbergen. Alle können sehen, dass er den König für einen schlechten Menschen hält. Das macht den Leuten, die so denken wie Giacomo, Mut und Hoffnung. Der König merkt, dass viele Menschen, die die gleichen Gedanken wie Giacomo haben, miteinander sprechen und gemeinsam handeln wollen. Deshalb lässt der König Giacomo ins Gefängnis werfen. Er kommt in den finstersten Kerker und der König denkt, nun habe er endlich Ruhe. Doch da beginnt Giacomos Herz zu leuchten. Es leuchtet durch die Gefängnismauern hindurch bis in den Palast des Königs. Selbst in der Nacht dringt das Licht in das Schlafgemach des Königs und der König findet keine Ruhe mehr. Und eine dritte Geschichte. Ein Vater holt seinen Sohn von der Schule ab. Er ist im zarten Alter von um die 8 Jahre. Und er weiß, bald hat der Kleine Geburtstag und er fragt ihn, sag mal, was wünschst du dir? Als er ihn hinten auf seinen Sitz setzt und den Schulranzen im Auto verstaut. Und der Junge sagt, ach Papa, während er sich anschnallt, Papa, ich wünsche mir ein Pferd. Nun sind Väter nicht ganz dumm und können in Sekunden von Bruchteilen überschlagen, was da auf sie in einer Mietwohnung zukommt, wenn man ein Pferd einstellt. Der Vater sucht einen Ausweg. Ah, ich weiß schon, sagt er, du möchtest ein Pferd so für deine Playmobil. Nein, Papa, ein Pferd. Du meinst so ein Pferd zum Basteln und Ausschneiden. Nein, Papa, ein Pferd. So ein Bausatz, so ein Holzpferd. Papa, nein. Papa, ich will ein Pferd, weißt du, ein Pferd, einfach ganz aus Pferd. Was haben die drei Geschichten im Gottesdienst zu suchen? Sie sind die Hinführung zum Predigtext. Jesus Christus spricht, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dieses Bibelwort hat nur dann Sinn und kann nur dann Kraft und Antwort entfalten, wenn wir mit uns selbst ehrlich genug sind und uns eingestehen, dass wir in diesem Leben Fragen an das Leben haben. Wie finde ich meinen Weg in diesem Leben? Was ist mein Weg durch die Anzahl der Möglichkeiten, die sich mir bieten? Was ist Wahrheit? Will ich überhaupt Wahrheit kennenlernen? Lebt man nicht besser, wenn man sich so ein klein wenig selbst beschummelt und die Wahrheit nicht an sich ranlässt? Solange kann man sich selbst noch täuschen, sich selbst etwas vormachen und einreden. Und dann die Frage an das Leben: Was ist Leben? Ich meine, was ist Leben vor Leben? Wir kennen manchmal solche Sprüche bei Beerdigungen: Arbeit war sein Leben. Da denke ich mir manchmal, beerdigen die hier einen Traktor oder? Aber das war so das Motto. Das Leben ist Arbeit. Es muss hart sein, es muss mühevoll sein. Nur dann war es wirklich Leben. Und mancher hat so leben müssen und ist eigentlich innerlich während des Lebens langsam gestorben. Was macht Leben aus? Was sind die Angebote und Konzepte von Leben, wie wir sie heute finden? Gut, keiner geht heute hin und macht eine Werbetafel und sagt, wir haben das Rezept für Leben. Das läuft heute viel subtiler. Aber die Werbung ist sozusagen ein riesiger Apparat, der Milliarden Umsätze macht und eigentlich nichts anderes tut, als ganz zwischen den Zeilen heimlich still und leise zu verkaufen, mir einzureden und zu suggerieren, hey, wenn du das hast, dann lebst du erst richtig. Das ging schon los, als das Fernsehen erfunden wurde und dann so die ersten Werbespots liefen, wo dann die Waschmaschinen angepriesen wurden und dann den Hausfrauen erzählt wurde, wie viel neue Lebensqualität und freie Zeit in ihr Leben kommt, wenn sie doch bloß diese Waschmaschine hätten. Das war auch sicherlich eine Arbeitserleichterung, das haben ganz viele auch gekauft und ist ja auch gut, aber man hat festgestellt, irgendwie, es kam nie Langeweile auf und die freie Zeit hat man auch nicht gemerkt. Die hat sich schnell wieder sofort mit irgendwas anderem gefüllt. Aber dann wusste man, jetzt braucht man die Kaffeemaschine, weil dann hat man wirklich Zeit gewonnen. Und so hat man eins zum anderen und immer wieder auf der Suche nach dem Neuen. Was ist Leben? Was macht Leben lebenswert? Was ist Leben voller Leben? Alle drei Stichworte kamen in unseren kleinen Geschichten vor. Die Frage des Weges, die Frage der Wahrheit und das Stichwort des Lebens. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Erste Überraschung. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg, sondern ich bin der Weg. Es gibt also nicht die große Auswahl. Es gibt nur die Alternative, die wir eigentlich gar nicht mögen als Neuzeitgenossen. Wir hätten gerne immer die Auswahl. Wir mögen es nicht, uns positionieren zu müssen auf schwarz oder weiß, ja oder nein, hü oder hot. Wir hätten es gerne a weng so und ein bissele da und dann aber kann man nicht und irgendwie, man möchte gerne sich so Entscheidungen bis zum Schluss offen lassen. Die jungen Leute sind heute ein berechtes Beispiel dafür. Man geht abends los. Und dann fragt die Kinder dann, wo geht ihr hin? Wissen wir noch nicht. Nächsten Morgen fragt man dann mal so einfach recherchehalber nach, wo wart ihr? Und dann kriegt man mit, dass allein die Suche nach der richtigen Location, heißt das heute, früher haben wir gesagt Kneipe, aber okay, Location, nach der richtigen Location hat 4 Stunden gedauert. Also die waren um 2 endlich da, wo sie um 10 hin aufgebrochen sind. Man fragt sich, Mensch, wo war denn das? War gar nicht so weit weg, aber man kann sich halt nicht entscheiden. Warum? Die größte Angst der gegenwärtigen Generation, die kommt, ist die größte Angst, hat man herausgefunden, die größte Angst, elementare Lebensangst ist, etwas im Leben an den Möglichkeiten, die es bietet, zu verpassen. Der Versuch, sich alles offen zu halten, in der Hoffnung, irgendwie kriege ich ja noch alles mit. Man könnte mit einem Wortspiel es so sagen, wer nach allen Seiten hin immer nur offen ist, ist nicht ganz dicht. Dahinter steckt ein Stück Wahnsinn, zu glauben, ich habe nur ein Leben, nur eine Lebenszeit, ich könnte alles hineinstopfen. Und weil das nicht geht, versuchen wir es dann eben zu beschleunigen und zu intensivieren mit allerlei Unterstützungsmethoden, immer auf der Suche, dass es irgendwie ganz dicht wird. Jesus stellt sich in den Weg mit diesem Wort, auch in der damaligen Zeit, und macht deutlich, es geht nicht um einen Weg und es geht nicht um eine Wegauswahl. Ich stelle mich, so könnten wir sagen, von Jesus aus gesehen, ich stelle mich in euch, in euren Weg. Ich stelle mich zu euch hin und fordere euch heraus, ich bin der Weg. Wir hätten es gerne sozusagen vielleicht programmatisch. Herr Jesus, erzähl uns doch mal, was man machen muss, was man leben muss, woraus dieser Weg besteht. Beschreib doch mal, wohin die Reise ungefähr geht. Das macht Jesus nicht. Jesus kommt, taucht auf, schaut die Leute an und sagt, wenn du die Frage hast, wohin der Weg geht und was der Weg und das Ziel für dein Leben ist, dann ist die Antwort die, dass ich dir sage, ich bin der Weg. Ah, wir seufzen, wie soll das gehen? Wie müssen wir uns das denken? Manchmal gibt es so Lebenssituationen, ich karikiere das jetzt ein bisschen, dass dann man zusammen eingeladen ist als Ehepaar und die Ehefrau fragt den Ehemann, Schatz, weißt du, wo wir hin müssen? Das war noch zu der Zeit, wo man kein Navigationssystem hatte. Oder es zumindest nicht ging. Jedenfalls, er sagt ja. Und das war auch so, es ist jetzt ein biografisches Beispiel. Wir fuhren dann los in den Norden Hamburgs, kamen in einem Neugaugebiet an. Und meine Frau fragte, weißt du die Straße? Ich sage, ja, weiß ich. Wir waren dann in der Straße. Die Einladung war auf 18 Uhr zum Abendbrot. Und dann steigen wir aus dem Auto aus und meine Frau fragt, beharrlich, sachorientiert hinterher, welche Hausnummer? Ja, davon war nicht die Rede. Ich hatte mir die Straße gemerkt, aber nicht die Hausnummer. Ach, dachte ich, kein Problem, wir rufen an. Wir machen das Portemonnaie auf, keine kleine Münze, nur großes Geld. Und die Telefonapparate der damaligen Zeit reagierten nicht auf Kreditkarten, sondern nur auf Münze, auf kleines Münzstücklein. Und die hatten wir nicht. Schließlich tauchten wir, ich glaube, um neun schließlich hatten wir raus, wo wir hin mussten. Die Frage ist die, wir fragen gerne nach, wenn jemand sagt, weißt du, wo wir hin müssen? Dann reicht uns oft das Vertrauen, dass wir sagen, ja, und wir hängen uns an einen Menschen, von dem wir wissen, er weiß, wo es hingeht. Und wir gehen mit. Er kennt ja den Weg. Er ist sozusagen die wandelnde Landkarte. Jesus taucht so in dem Leben auf und stellt sich in den Weg und sagt, es braucht diese Entscheidung von dir, dass du deine Frage nach dem Weg an mir festmachst und mir vertraust, dass ich mit dir das Ziel deines Lebens erreiche. Ja, nun denken wir, Moment. Der Weg ist okay, aber was ist das Ziel? Ich muss doch erst einmal wissen, was das Ziel ist. Des Lebens ist. Worum geht es im Leben? Wofür und wozu bin ich denn unterwegs? Schwierige Frage. Zumindest wenn man sich diese Frage wirklich einmal so langsam und sehr bewusst stellt. Wozu und wofür bin ich unterwegs in dieser Welt? Viele Leute fragen sich das gar nicht mehr, weil sie eingespannt sind in einen Lebensvollzug, wo alles sich dreht und lebendig ist und wo es knallt und prallt und wo tausend Möglichkeiten sind und wo man macht, was alle machen. Höher, schneller, besser, länger. Man ist unterwegs, wie viele auch, und man glaubt, wenn man das gemacht hat, dann stellt sich etwas wie Erfüllung ein. Der noch schönere, noch weitere, noch teurere Urlaub. Wenn wir erst das neue Haus haben, wenn wir erst und mit jedem, was wir leisten, was wir tun, und ich fahre jetzt nicht darauf ab, irgendetwas schlecht zu reden, sondern nur darauf hinzuweisen, dass wir oft die Erwartung, die Hoffnung, die wir daran stecken, wenn ich erst das Handy habe, wenn ich erst den Computer habe, wenn ich erst mein Mofa habe, wenn ich erst mein neues Auto habe, wenn ich erst meinen Beruf habe, wenn ich erst meinen Doktor habe, egal was wir für Zwischenziele haben, was für uns sich so vor Augen als das Entscheidende auftut, wir merken, wir haben es. Und das, was wir eigentlich, weil wir dann oft schon so schnell unterwegs sind, wir bleiben gar nicht stehen und ziehen Bilanz, um uns ehrlich zu prüfen, habe ich jetzt damit das erreicht, was ich gehofft habe? Ist das jetzt das Gefühl, von dem ich eigentlich geträumt habe? War es jetzt oder ist das jetzt der Frieden, diese Erfüllung, die sich mit diesem Wunsch, wenn ich das erst hätte, verbindet? Oder hat man dann heimlich schon das Nächste vor Augen, weil man irgendwie unbemerkt spürt, so richtig fett und glücklich ist das Gefühl da auch nicht? Was ist, wenn ein Mensch seinen Lebensweg gegangen ist und gemerkt hat, ich habe mich verlaufen? Wir sind alle gestartet mit Visionen, mit Zielen. Wir wollen nicht so werden wie unsere Eltern und entdecken irgendwann einmal eine sinnlose Flucht. Wir haben zu viel genetisch abgekriegt. Wir sind ähnlich wie unsere Eltern. Wir haben gedacht, ich werde es meinem Vater beweisen und ich werde ihn übertrumpfen und ich werde höher, reicher, besser, mehr. Und dann habe ich es und ich merke, ich habe mich verlaufen, denn meine Frau hat mich verlassen. Wir haben uns verlaufen auf der Suche nach dem Leben, sind in irgendeiner Weise in eine Lebensqualität gerutscht, wo wir gemerkt haben, die macht mich kaputt, die lässt mich leer, die befriedigt mich nicht, die macht mich traurig, die macht mich krank, die macht mich wahnsinnig. Was ist, wenn Menschen innehalten und entdecken, mein Leben bis dahin, wo ich heute stehe, ist verfuscht? Ich habe mich verlaufen auf der Suche nach dem, was der letzte Kick ist. Habe vielleicht zur falschen Rezeptur gegriffen, habe vielleicht zu viel geraucht, das Falsche geraucht, zu viele Tabletten genommen, die falschen Tabletten genommen. Man ist gestartet mit Prinzipien und hat sie aufgegeben, über Bord geworfen und merkt, heute bin ich eigentlich gewissenlos. Ich habe keine Prinzipien mehr. Ich habe mich verlaufen auf dem Weg nach dem, was mein Leben ist. Und dann? Jesus Christus taucht auf, stellt sich in den Weg und sagt, hey, ich bin der Weg. Ich bin der Weg für dich zurück in die Spur. Ich bin der Weg für dich zu einem Ziel, das wirklich lohnt. Ich bin der Weg. Und wir hatten bei den letzten zwei Gottesdiensten schon mal darauf hingewiesen, dass eigentlich in dieser Aussage von Gott, ich bin, immer diese persönliche, diese personale Beziehung eigentlich wesentlich ist, elementar ist. Und auch hier bei der Frage nach dem, was ist der beste, was ist der richtige Weg, ist es eigentlich völlig andersrum. Dass nämlich Jesus sagt, es geht nicht um, was ist der beste Weg und was ist der richtige Weg. Wir Deutsche hätten das gerne so richtig mit was beantwortet. Erstens, zweitens, drittens, Punkt, Spiegelstrich, Absatz und dann schlag nach bei Otto, da steht was drin, so gelingt Leben. Nein, das ist, wie gesagt, hey, ich bin der Weg. Den Weg durch dein Leben findest du nur, wenn du dich auf mich persönlich einlässt. Nur in diesem Doppelpack, nur du und ich, ich mit dir, du mit mir, nur in dieser Zweierkonstellation gelingt Leben für dich. Und wir sind innerlich eingestellt, vielleicht zu sagen, ha, ich weiß nicht. Sich so auf jemanden verlassen, kritisch. Wir sind so gerne selbstbestimmt. Jedenfalls tun wir so und wir glauben, wir schaffen das auch allein. Jesus lächelt. Ich bin der Weg. Was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht irgendetwas ist die Wahrheit, nicht irgendeine Philosophie, nicht irgendein Ismus, nicht irgendwie der Kommunismus, der Idealismus, der Narzissmus oder was auch immer, nicht kein Ismus. Ich bin die Wahrheit. Wenn du wissen willst, was Wahrheit ist, brauchst du die Begegnung mit mir. Mir hat diese kleine Geschichte von dem Giacomo gefallen, weil sie beschreibt, was das Wesen der Wahrheit ist und was die Wahrheit mit uns macht. Wer Jesus Christus, der lebendigen Wahrheit, personal begegnet, in dieser persönlichen Beziehung zu ihm steht, kommt von diesem Geschehen nicht mehr weg. Er wird, ähnlich wie in unserer Geschichte, immer wieder erleben und erfahren, dass die Wahrheit sich in unser Bewusstsein durch alle Widerstände und Betäubungen hindurch hineinglüht. So wie das Herz des Giacomo im Gefängnis zu leuchten begann und im Grunde genommen bis in den Schlafsaal des Königs sozusagen leuchtete und ihm Tag und Nacht präsent wurde, das ist Wahrheit. Ich kann die Wahrheit wegstecken, ich kann sie leugnen, aber ich werde sie nicht aus meinem Inneren verdrängen können. Sie wird sich durch Jesus Christus und durch seinen Geist immer wieder neu den Weg in mein Bewusstsein suchen und brennen. Ich bin die Wahrheit. Das kann bedrohlich sein, es kann aber auch erlösend und befreiend sein, zu wissen, da ist einer, wenn der mit mir redet, der zieht mich nicht über den Tisch. Da ist einer, wenn der mit mir redet, der meint es gut. Da ist einer, wenn der mit mir redet, der sagt mir die Wahrheit. Der lügt mich nicht an. Da ist einer, der sich mir mitteilt in ganzer Ehrlichkeit. Der mich nicht in die Irre laufen lässt. Der zu mir steht. Und dessen Wort, dass er mich liebt, gilt. Dass er mich trägt, gilt. Dass er mich nicht verlässt, bleibt. Er ist da. Ich bin die Wahrheit. Und diese Aussage, ich bin die Wahrheit, ist für uns moderne Menschen eine Bedrohung in der Hinsicht, weil wir gerne die gesamte Kontrolle selber in den Händen halten würden. Wer sich einlässt auf Jesu Wahrheit, stellt die Konzepte und Ideen und Antworten dieser Welt zur Disposition. Das, was alle sagen, ist zwar interessant, aber Wahrheit kann dann ganz anders sein. Das machen alle. Und Jesus sagt, aber nicht, wenn du mit mir unterwegs bist. So reden alle, aber nicht, wenn du mit mir unterwegs bist. Alle mobben den, aber ich liebe ihn genauso wie dich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das, was Jesus sagt, uns auch in diesem Wort vorstellt, ist, dass er den Menschen sagt, schaut, der Sinn, das Ziel, das, worum es wirklich geht im Leben, das, was Leben ausmacht, ist Leben mit Gott und vor Gott in dieser Welt. Und das Besondere an dem Begriff des Lebens bei Johannes ist, dass Johannes in seinem Evangelium deutlich macht, wer sich auf mich einlässt, wer diesem Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wer sich auf diesen Satz wirklich einlässt, wer mir an dieser Stelle glaubt, für den beginnt Leben mit Gott in Ewigkeit schon heute hier. Wir könnten so sagen, für den kommt Ewigkeit in diese irdische Endlichkeit. Wir müssen nicht erst warten, bis wir tot sind und dann hupfen wir in den Himmel, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und das beginnt für dich dann, wenn du dich einlässt auf mich. Dann beginnt es. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, Leben in seinem vollen Sinn ist ein Leben mit Gott in dieser Welt, weil er das Leben erfunden hat und ist ein Leben, das auf Gott zuläuft in der Ewigkeit. So wie wir gesungen haben. Ein Leben, wo wir Gott ehren und Freude machen, wo wir mit ihm lachen, wo Freude ist. Wenn Gott diese Welt gemacht hat und wir glauben, dass die Schönheit dieser Welt in seiner ganzen Größe und Fülle und Unendlichkeit und Verschiedenheit, wenn Gott so ist, dass er das alles gemacht hat, dann kann Gott kein Gott sein, der Trübsal bläst und alles nur verbietet und gegen alles farbenfroh ist, sondern ist ein Gott der Lebensfreude, der Farbe, der Lebendigkeit. Wenn Vögel schon so fröhlich singen können, wie wird es im Himmel sein, wenn dort gesungen wird? Wenn es schon so bunt und so fröhlich ist, was wir hier auf der Erde sehen können, dort, wo wir die Natur gelassen haben, wie sie uns begegnet war, da werden wir entdecken, wow, der Himmel, der wird schön werden. Ein neuer Himmel, eine neue Wirklichkeit. Das wird einfach wunderbar. Wenn Gott so kreativ, so vielfältig ist, wow, dann kann ich mich auf den Himmel freuen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Wenn du dich verlaufen hast in deinem Leben, wenn du in der Bilanz deines Lebens entdeckst, du bist schuldig geworden und kannst sie nicht selber wegtun, diese deine Schuld. Du wirst sie nicht los, du kannst sie nicht selber ungeschehen machen, dann ist es gut zu hören, dass Jesus sagt, ich bin der Weg in dem Sinn, ich bringe dich zurück auf den Weg und ich bringe dich zurück in die Spur. Du musst abbiegen, du musst innehalten, du musst stehen bleiben und du hast es nötig, meine Hand zu nehmen und mit mir an meiner Hand weiterzugehen. Ich bin der Weg. Gemeinsam gehen wir durch dein Leben. Nun denken wir gerne, wenn Jesus uns so einlädt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kommt es so märchenhaft das Schlaraffenland in unser Leben hinein. Dann kommt Segen und stressfreies, sorgenfreies, notfreies, glückliches, vorparadiesisches Leben. Ach, ist das schön. Du musst nur Christ sein. Und es gab ja früher solche Lieder, alle Tage Sonnenschein. Es war immer nur schön, immer nur gut. Aber davon steht in der Bibel nichts. Sondern es ist das, was wir in der ersten Predigt schon sagten, dass Gott sagt, in dem Leben, so wie es ist, tauche ich auf und bin bei dir als der Gott, als der ich mich erweisen werde. Hier taucht Jesus auf und sagt, Leute, ich bin der Weg. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu Gott kommt, wenn ihr wissen wollt, was ein sinnvolles, zielorientiertes, erfülltes Leben ist, dann schaut mich an. Wer mich anschaut, sieht Gott den Vater. Wer mich anschaut, kriegt auch die Information, wie man zu Gott, dem Vater, kommt. Schaut mich an und geht mit mir meinen Weg. Der Barmherzigkeit, der Achtung, der Wertschätzung, der Liebe, der Hingabe. Geht mit mir diesen Weg der Liebe. Ja, was ist Liebe? Wir Deutsche sind ja gerne so definitorisch unterwegs, wir hätten es gerne immer genormt. Und ja, wenn man dann so von solchen Worten redet, was ist Hoffnung, was ist Liebe, was ist der Weg, was ist der Sinn, dann gibt es die moderne Zeitgenossen, die meinen immer dann, sie kommen unter der Fragestellung deshalb gut weg, wenn sie sagen, ah ja, was ist Liebe? Ein großes Wort. Liebe bedeutet, sich zu fragen, was kann ich tun, damit dein Leben gelingt? Ja, wie? Genau. Wir denken gerne umgekehrt. Ich habe eine Menge auf der Pfanne, was du tun musst, damit ich mich glücklich fühle. Oh, ohne Ende. Ich könnte was sagen, dicke Bücher weiß. Aber wenn ich dann gucke in mein Regal, in meinem Kopf, was habe ich denn dort stehen bei der Frage, was kann ich tun, damit dein Leben gelingt, dann beginnt das Suchen. Ja, wie? Ich soll was machen für dich. Ja, dicke Backen, keine Ahnung, muss ich mal nachdenken. Ja, oder mal fragen. Und wir merken es jetzt an dieser Stelle, wenn ich darüber nachdenke, was muss ich denn tun, damit dein Leben gelingt, wenn ich rauskriegen will, was heißt es, liebevoll zu leben? Bin ich wieder in dieser personalen Beziehung? Ich bin plötzlich wieder in dieses Miteinander zu einem gegenübergestellt. Gott lebt so. Gott fragt ständig und ist ständig unterwegs mit dem Gedanken, was muss ich tun, damit du, mein Kind, in deinem Leben klarkommst und bei mir ankommst und die Ziellinie erreichst. Ich liebe dich und ich will, dass dein Leben gelingt. Und ich bin bei dir und mit dir unterwegs in deinem Leben, damit dein Leben gelingt. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Lass dich ein auf mich. Lass uns zusammengehen. Durch dein Leben, so wie es ist. Durch die Tage der Einsamkeit, ich bin bei dir. Und du sollst wissen, ich hab dich lieb. Durch die Zeiten, wo dir alles wehtut, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Ich weiß, das tut weh. Ich leide mit dir. Ich helfe dir, so gut ich kann. Ich bin bei dir. Durch Zeiten von Stress, bleib nur einen Moment stehen. Such meine Augen, egal wo das ist. Bleib einen Moment stehen und such den Blickkontakt mit dir und du wirst merken, wie Friede und Ruhe in dein Herz kommt. Mitten im Stress. In deinem Leben, das dein Leben ausmacht, in deiner Geschichte, in deiner Biografie, mit deiner Vergangenheit, ich bin mit dir auf deinem Weg. Gib du mir deine Hand und lass uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, und er macht damit deutlich, das, was die Welt anbietet, ist nicht das, was trägt und was hinführt und wirklich zielführend ist für die Ewigkeit. Ihr könnt es versuchen aus eigener Kraft, ihr werdet dort nicht hinkommen. Ich bin die Wahrheit. Mein Weg und mein Wort machen eure Augen hell, geben dir Einsicht in das, was Schuld ist, in das, was Sünde ist, in das, was gut ist, in das, was zum Leben hilft. Lüg nicht. Vergib, wo du vergeben kannst. Such den Frieden, so viel liegt an dir. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann. Redet nicht negativ übereinander. Steht alles in der Schrift. Vielmehr achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja? Dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Meine Begabung, meine Gabe als Möglichkeit, einem anderen, der eine Lücke hat, einem anderen, der dort ein Defizit hat, zu unterstützen und zu ergänzen. Hey, was für eine Konzeption von gesellschaftlichem Leben. Das Defizit, den Mangel, die Lücke des anderen als Chance für meine Stärke. Finde ich genial. Und Gott hat dabei im Blick, Gemeinde sollte eigentlich so sein, dass Menschen dort so unterwegs sind und so inspiriert sind von diesem Wort Gottes, dass sie so leben. Im Blick aufeinander hin und zueinander hin. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief hinten raus, dass er sagt, wir können nicht behaupten, wir lieben Gott, wenn wir unseren Bruder hassen. Er ist ein Evangelist der drastischen Worte, heißt im Grunde genommen, wir können nicht sagen, wir lieben Gott, wenn uns im Grunde genommen der Bruder und die Schwester hinten rechts vorbeigehen. Zu sagen, ich liebe Gott, aber der Rest ist mir gleichgültig, ist nicht Gesinnung Jesu. Die Liebe zu Gott und die Beziehung zu Jesus erweist sich in der Wahrnehmung, Achtung und Wertschätzung den Menschen in der Gemeinde gegenüber. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Menschen, die in eine Gemeinde kommen, vom Evangelium völlig unbeleckt, so als Vollheiden modernen, postmodernen Kalibers, die in eine Gemeinde kommen, wo man merkt, hier sind Leute unterwegs, die in der Gesinnung Jesu sich wertschätzen, achten und aufeinander zugehen und sich wahrnehmen und erkennen und ein Wort füreinander haben. Diese Menschen der Postmoderne werden sofort spüren, dass ein anderer, man nennt das heute Spirit, eine andere Atmosphäre da ist. Die spüren das. Die können das sofort wahrnehmen und in Worte fassen. Hier ist etwas anders. Hey, ist aber eine tolle Atmosphäre hier. Wow, wie ihr miteinander umgeht. Und wir würden vielleicht, weil wir diesen Weg geübt haben, sagen, wieso, was haben wir gemacht? Wir haben einander wertgeschätzt, aufeinander geachtet, sind einander zuvorkommend begegnet. Und Menschen spüren das. Dass so nach Menschen heute hungern ist, gesehen werden, wahrgenommen werden, geachtet werden, berührt werden mit Wertschätzung und Anerkennung und Liebe, glaubwürdig, verlässlich, ehrlich. Menschen hungern danach. Vielleicht haben sie nicht die Worte dafür, aber sie hungern danach und sie suchen diese Dinge in der Erfüllung vieler, vieler tausend Gegenständlichkeiten, die man sich zulegt, besitzt und hat, und man merkt, die Seele macht es doch nicht satt. Es nährt nicht das Herz, aber das Herz sucht. Und dann sagt Jesus, ich bin das Leben. Es kommt nicht erst, es beginnt schon, wenn du dich einlässt auf mich hier und heute. Ich möchte diesen Gedanken von dem, wie geht das mit dieser Ewigkeit, die in diese Wirklichkeit meines Lebens so hineinbricht, wie kann man das erklären? Es gibt eine kleine Geschichte von einem kleinen Mönch, ein kleiner Heiliger, der in seiner Kommunität, in der er lebte, für die Küche zuständig war. Er war eben nur ein kleiner Heiliger und er spülte Berge von Geschirr für seine Brüder. Und wenn er fertig war mit dem Spülen, hatte er noch so manche andere Verrichtung zu tun. Eines Tages kam ein Engel Gottes, stellte sich ihm in den Weg und sagte, du kleiner Mönch, ich glaube, es ist Zeit für die Ewigkeit. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du Abschied nehmen musst von dieser Welt. Der kleine Heilige wollte nicht unhöflich sein und grüßte den Engel ehrfurchtsvoll und sagte, schau doch nur die Berge von Geschirr an. Kannst du nicht später wiederkommen, wenn ich mit Spülen fertig bin? Der Engel verschwand. Der kleine Mönch spülte weiter. Und nachdem er zu Ende gespült hatte, entdeckte er, dass der Garten musste gerichtet werden. So konnte der Garten nicht bleiben. Und er stützte sich die Arbeit des Gartens und jätete. Wieder stellte sich ihm im Garten des kleinen Heiligen dann der Engel entgegen und sagte, du, es ist Zeit. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Ach, sagte er, schau, das Unkraut, ich muss die Rabatte noch fertig kriegen. Bitte komm zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Der Engel verschwand. Und ein drittes Mal, er hatte entdeckt, einige Brüder waren krank und hat sie auf den Weg gemacht, sie zu besuchen im Krankenhaus. Und der kleine Heile entdeckte, da sind ja nicht nur meine Brüder, da sind noch ganz viele andere Menschen, die ein Wort der Ermutigung und des Zuspruchs brauchen. Und er ging von Bett zu Bett und tat sein Bestes. Abends dann lag er erschöpft im Bett. Und dann sagte er, ach Herr, jetzt könntest du kommen. Schick mir doch deinen Engel, dass er mich holt. Und kaum hatte er den Gedanken gedacht, tauchte der Engel auf, stand an seinem Fußbett und er sagte ihm, der kleine Heilige, jetzt kannst du mich holen in die Ewigkeit. Und der Engel lächelte und sagte, was glaubst du eigentlich, wo du die ganze Zeit warst? Wer mit Gott lebt, wer sich einlässt auf Jesus, wer sich auf den Weg begibt mit ihm, für den beginnt die Zeit einer Ewigkeit, wo schon Gott in meinem Leben ist und bei mir ist und mit mir geht. So nah, so real, so tröstend, so erlebbar, dass das, wenn der Tod kommt, nur eine geradezu vielleicht formgebende oder vielleicht formale Änderung ist, aber die Qualität des Lebens mit Gott ist schon da und wird sich in noch größer, überbordenderer Weise erfüllen. Aber es beginnt hier. Es findet schon hier statt, in meinem Alltag, in meiner Art zu spülen, in meiner Art Unkraut zu jäten, in meiner Art Kranke zu besuchen, ist diese Präsenz der Liebe und des Wesens Gottes an mir und bei mir und in mir und ich werde sie nicht verlieren, wenn ich in die Ewigkeit gehe. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Wahrheit und das Leben. Du brauchst mich. Wenn du in diesem Leben bestehen willst, um bei Gott anzukommen, brauchst du mich. Und du brauchst mich als Person. Du brauchst mich als Begleiter. Du brauchst mich. Nicht irgendetwas ist die Antwort. Ich bin die Antwort. Vertrau mir, ich habe dich lieb. Und ich sage dir die Wahrheit. In den Losungen für heute finden sich folgende Worte. Du wirst an deine Wege denken und dich schämen, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Ein sehr tröstendes Wort, zu wissen, ich war nicht in der Spur, aber du vergibst mir.